Straße, sondern ich meine euch damit, in der Gemeinde wieder zu Hause zu sein. Ja, Sabine, du hast uns schon eine ganze Menge an gesundheitlichen Grundlagen vermittelt, aber es gibt wirklich noch mehr und das ist für mich auch das Spannende bei diesem Thema. Ich habe schon oft über diesen Text gepredigt, aber immer wieder ein Stück anders, weil mir Gott auch immer wieder auf andere Art und Weise begegnet ist. Und in Begegnungen begegnet mir das oft oder ist es mir oft begegnet, Hauptsache gesund. Das ist so ein Ratschlag oder zum Geburtstag so ein Wunsch. Gesundheit, wow. Und du hast mich jetzt auch gereizt. Fühlst du dich heute Morgen gesund? Hast du schon mal einen Puls gefühlt heute Morgen? Wie sieht's aus? Kreislauftropfen eingenommen oder Doppelherz, Kraft der zwei Herzen? Ich könnte jetzt auch einen Werbeblock einblenden, aber das hast du ja eigentlich schon so angedeutet. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Pastor oder Ärzte haben wir hier auch. Also man könnte genügend finden. Aber Hauptsache gesund, ist das wirklich das Gut Nummer eins, was wir, wo wir eine ganze Menge dafür bereit sind einzusetzen? Und was bzw. wer entscheidet darüber, wer gesund ist und wer krank ist? Du hast ja schon gesagt, das Gefühl, ich fühle mich heute nicht, ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Besonders wenn eine Arbeit nahte oder so etwas, da ging das dann manchmal ja doch etwas herunter. Wann ist jemand gesund, wann krank? Und das von der World Gesundheitsorganisation, diese Definition, die hatte ich auch. Ich habe nochmal etwas anderes mitgebracht, ein Bild, das könnt ihr gar nicht alles lesen, aber da merkt man, deswegen habe ich dieses Bild genommen, wie umfassend das Thema Gesundheit behandelt werden kann. Und wenn man von der anderen Seite mal das Feld aufrollen würde, Krankheit zu definieren, ist das jetzt nur die Negation dessen, was du gesagt hast? Oder da kann man finden, so Definitionen, die orientieren sich an der Störung oder der Einschränkung der Gesundheit oder an bestimmten Krankheitskriterien, wenn man vielleicht doch Beipackzettel mal anguckt. Man orientiert sich an Normbegriffen. Dann wird eine Person als krank bezeichnet, wenn ihr Zustand von einem festgelegten Richtwert der Norm abweicht. Man unterscheidet verschiedene Normbegriffe, also ihr merkt, das ist echt komplex. Da fühle ich mich schon beim Lesen oder Hören krank oder so halb angeschlagen zumindest. Und von dem Lied eben her müsste ich ja sagen, ja, wenn man so einen weiten Himmel vor sich hat, dann sagt, ja, es geht mir einfach gut. Auch Urlaub ist, glaube ich, durchaus ein Marker für Gesundheit, wenn man einmal so raus kann und bei andere, auf andere Gedanken kommt. Also man könnte schnell auf die Idee kommen, jetzt nachfragen, wer ist denn überhaupt noch gesund? Und das hast du uns ja auch schon vor Augen geführt. Diese Millionen, Milliarden Beträge weltweit, die dafür ausgegeben werden. Jeder Verdiener hat auf seinem Gehaltszettel die Rubrik Krankenversicherung, gehört einfach mit dazu. So, und das System sorgt dafür, dass ich im Krankheitsfall den nötigen Schutz und wichtige Hilfe erfahre. Wir sind in Deutschland ja eigentlich sehr gut aufgestellt, grundsätzlich. Da ist vieles möglich. Ihr kriegt heute Morgen allerdings keinen Vortrag über Vorsorge oder was man alles tun könnte. Da bin ich der Falsche für. Und ihr seid auch nicht bei den Gesundheitsdocs. Könnt ihr nachlesen, nochmal Werbeblock. Keine medizinische Definition, aber ihr habt eben schon gesehen, so dieser Abschnitt aus Jakobus 5 ist für mich eine der grundlegenden Texte zum Thema Gesundheit, ja, und eigentlich vielleicht weniger Thema Krankheit. Und etwas wird nämlich oft vergessen in diesem Zusammenhang, und das wird von Jesus selber deutlich gemacht, dass unsere Befindlichkeit mit unserer Beziehung zu Gott zusammenhängt. Wie würde Gott deinen Zustand beurteilen? Also die andere Warte, wenn Gott deinen Blick auf dich lenkt, auf dein Leben lenkt, auf dein ganzes Umfeld, auch die Familie, Nachbarschaft, Arbeitsumfeld, würde Gott sagen, das ist alles gesund bei dir? Wie sieht's da aus? Und ich lese uns dazu die Verse aus Jakobus 5. Ich habe es diesmal nicht auf Ukrainisch unten drunter gesetzt. Ludmilla, du wirst herausgefordert, tut mir leid. Heute, ich bin noch vielleicht, ich komme erst wieder, das erste Arbeitstag sozusagen. Ich finde mich wieder rein. Also, ich gelobe Besserung. Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Haben wir gerade gemacht, oder? Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Du musst mir nachhelfen, Johannes, irgendwie. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Na, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Also Leute, wenn das kein aktueller Text ist, habt ihr gebetet? Wie sieht euer Rasen aus? Also Stichwort Gesundheit, Gottes Möglichkeiten zu nutzen. Es gibt zu diesem Text natürlich eine Fülle von Literatur, an guter Literatur. Aber ich möchte den Fokus nicht ganz eng fassen, eben halt nur auf das Gebet der Ältesten der Gemeinde richten. Wiewohl, es ist eine der wenigen Dinge, wo es wirklich vom Amt des Ältesten abhängt und wir das nutzen dürfen. Und das muss ich einfach aus meinem Herzen sagen, wir nutzen es viel zu wenig. Ich bin froh und dankbar, dass in der kurzen Zeit, in der ich jetzt hier in Stade bin, wir das schon an einigen Stellen praktiziert haben. Also das hat mich überrascht und das hat mich gefreut. Sicherlich nicht für jede Erkältung, jeden Schnupfen, aber da, wo uns etwas wirklich auf dem Herzen liegt, wir dürfen das nutzen. Und Leute, macht Gebrauch davon. Und ein paar Dinge dazu werde ich sicherlich auch gleich noch sagen. Aber ganz so schnell sind wir nicht. Wenn du leidest, so geht das nämlich in diesem Zusammenhang. Wenn du leidest, ja, wie äußert sich das denn? Manche, die leiden, die machen das auf eine ganz einfache Art und Weise, die ziehen sich still zurück. Das muss gar nicht so an die große Glocke gehängt werden. Sie können oder sie wollen vielleicht auch nicht klagen. Sie machen das mit sich selber ab. Und andere, die finden nicht genügend, ich nenne das mal Opfer. Die gehen damit quasi hausieren. Jeder, der es wissen oder nicht wissen will, mir geht's nicht gut. Oder man sieht es, es gibt so Leute mit Leichenvitamine, man sieht schon, oh Mann, du bist oh, der echt nicht gut davor. Also auch das gibt es. Oder ich nenne nur noch einen dritten und dann ist auch gut, weil wir wollen hier nicht mit Leichenvitamine sitzen nachher. Ein Dritter oder Dritte finden Worte der Klage. Und auch das braucht Zeit. Wir haben das auch selber erlebt. Klage braucht Zeit, Klage hat Raum, aber ja doch, bitteschön. Und manch einer richtet auch seine Klage an Gott. Mein Gott, warum? Und wenn wir das etwas genauer übersetzen, was hier steht, dann steht da eigentlich, erleidet jemand unter euch ein Unglück. Das heißt, etwas Unerwartetes oder Unverhofftes hat ihn oder sie ereilt. Das griechische Wort hier für Unglück, erleiden, meint mehr als nur körperliche Krankheit, sondern das meint jeden Verlust und Schmerz, der uns zugefügt wird, also auch zum Beispiel Formen seelischer Belastung. Da haben wir es etwas weiter schon mal. Mein lieber Jakobus, ist das nicht einfach zu sagen, dann bete doch. Wenn du leidest, dann bete doch. Kriegt man das auf Rezept? Irgendwie doch nicht. Ist das wirklich die Lösung? Hilft das wirklich in einer solchen Situation? Grenzt das nicht so an einen billigen Trost? Ach, du leidest, dann versuch's doch mal mit Beten. Allerdings, wenn wir in die Bibel reingucken, dann werden wir feststellen, da machen wir ein Fass auf. Es gibt eine Fülle von Klagepsalmen in der Bibel. Das Gebetbuch der Bibel, und da merken wir, doch Klage braucht Worte. Klage will raus. Und da nimmt der Beter kein Blatt vor den Mund und der knallt das auch Gott vor den Kopf, vor den Latz. Sagt, mein Gott, warum? Warum? Und Gott hält das aus. Da steht nirgendwo, das darfst du nicht, mein Lieber. Du bist zu weit gegangen, das geht nicht. Und ich habe euch, die lese ich euch zum Teil jetzt vor, die Inhalte, aber ich werde sie nicht alle an die Wand bringen. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Klare Worte. Ich rufe zu Gott, ja, ich schreie immer wieder, damit er mich endlich hört. Ich bin erschöpft vom Klagen. Die ganze Nacht tränke ich mein Bett mit Tränen. Mein Kissen ist nass vom Weinen. Mein Blick ist getrübt vom Kummer. Meine Augen sind müde, weil ich so viele Feinde habe. Oder meine Feinde verspotten mich und meine Nachbarn lachen mich aus. Selbst meine Freunde meiden mich. Wenn sie mich auf der Straße sehen, gehen sie mir aus dem Weg. Vergessen hat man mich, als ob ich bereits tot wäre. Ich komme mir vor wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich habe viele Gerüchte über mich gehört und bin von allen Seiten bedroht. Meine Feinde verschwören sich gegen mich und wollen mir mein Leben nehmen. Da merkt ihr, das ist nicht nur Krankheit, das ist vielfältig. Erleidet jemand ein Unglück, so muss er nicht allein bleiben. Sieh mal zu, wie du damit klarkommst. Das wird schon wieder. Das wäre billiger Trost. Und er soll auch nicht jammern in dem Sinne und die Schuld bei anderen suchen, sondern er darf sich an Gott wenden. Und dann klingt das mit einmal ganz anders. Wenn du betest, wenn du leidest, dann bete, dann wende dich an Gott. Bleib damit nicht mit allein, bleib nicht stecken. Und das Tolle an solchen Klagepsalmen ist ja, man kann die sich einverleiben. Man kann sagen, du, das ist meiner, da finde ich mich drin wieder. Die Worte werden meine Worte. Und so ist doch dieses direkt an Gott wenden die direkte Übersetzung des Wortes proseuchomai, das Beten. Man kann Gott bitten. Gott möchte in Notlagen angerufen werden und er möchte helfen. Und ihr kennt, denke ich, auch, ich glaube, den habe ich auch noch mit dazu, die Telefonnummer Gottes. So ist es mir von klein auf beigebracht worden, 5015. Vertraue auf mich, wenn du in Not bist, dann will ich dich erretten und du sollst mir die Ehre geben oder rufe mich an in der Not, so habe ich es im Ohr. Und genau das zu sagen, ja, vertrau mir, das ist aber der Hintergrund. Vertrau mir, also, wenn du leidest, dann bring es vor Gott, fass es in Worte, lass es Gott hören. Wenn es dir gut geht, was machst du dann? Ist das nicht unser gutes Recht, dass es uns gut geht? Das wollen wir doch immer, Wohlbefinden. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben, hat Jesus gesagt. Wer von uns fragt ehrlicherweise, warum lässt du das zu, wenn es dir gut geht? Das machen wir doch nur, wenn es uns schlecht geht. Warum lässt du das zu, Gott? Warum geht es mir jetzt eigentlich so gut? Warum habe ich es verdient, dass es mir gut geht? Warum lässt du das zu, dass ich mich im Urlaub entspannen konnte? Dass ich krankenversichert bin, dass ich einen Arbeitsplatz habe, dass ich in einer Familie eingebunden bin? Warum, Gott, eigentlich? Wie können wir erwarten, dass Gott unsere Gebete in Leidenszeiten erhört, wenn wir ihm in guten Tagen nicht immer wieder danken? Ist Gott nur dann der Mülleimer, der auf der Anklagebank sitzt? Glück verführt zur Oberflächlichkeit. Es ist erst dann Glück, wenn es zum Gespräch mit Gott wird. Wann betest du? Eher in guten Zeiten oder in schlechten Zeiten? Es gibt sogar eine Fernsehserie darüber. Gute Zeiten, ja. Danke, Sabine, dass du mit den Augen rollst. Das ist halt so. Ich gucke das auch nicht. Aber dieser Titel, der hat es mir halt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Beim Eheversprechen wird es gemacht. Aber leben wir danach? Gute Zeiten mit Gott, schlechte Zeiten mit Gott. Drehen wir es mal um. Schlechte Zeiten mit Gott, ja. Aber gute Zeiten, wie sieht es da aus? Nimmst du es als selbstverständlich hin, wenn es dir gut geht? Oder ist auch das Grund zum Danken, dann singe Gott Loblieder. Das fällt dann eigentlich leichter. Mir geht es ganz oft so, dass ich morgens aufwache mit einem Lied auf den Lippen. Sind nicht immer nur Loblieder, gebe ich zu. Aber ich merke, ein Lied kann einem Tag ganz anderes Vorzeichen geben. wenn das auch Loblieder sind, das macht etwas mit uns. Also mir ist das neu bewusst geworden. Ich leide immer mal wieder unter Migräneattacken. Und ich bin dann ganz froh, wenn es mir normal gut geht. Also es muss gar nicht so da oben, sondern ich sage, nein, mir reicht das Normale, wenn ich wieder gerade ausgucken kann auf gut Deutsch. Wenn ich nicht geräuschempfindlich bin, nicht lichtempfindlich und. Keine tosenden Kopfschmerzen habe. Also all das. Und auch dazu, diesmal weniger Bibelstellen. Dank ist die Opfergabe, an der ich Freude habe. Und wer auf meinen Wegen geht, erfährt meine Hilfe. Das war auch im Übrigen auch aus Psalm 50. Also Dank, Lob, Anbetung. Und egal, ob du nun singen kannst oder ob du das liest oder Gott guckt sowieso in dein Herz rein. Das trägt zur Gesundheit bei. Das ist nicht eine Behauptung, das ist Realität. Das macht etwas mit uns. Ob wir immer nur auf das Haar in der Suppe gucken oder ob wir jetzt glücklich und zufrieden und dankbar sind. Das heißt, weil sie unser Leben mit Gott in eine Beziehung hineinbringen. Sagen, Gott, ich bin dir dankbar. Das hat Rückwirkung auf dich. Zu Risiken und Nebenwirkungen frag an der Stelle einmal Gott, dein Schöpfer. Wir nehmen es nicht hin, und schon gar nicht als selbstverständlich und nicht als Vorrecht, dass es uns gut geht, sondern wir geben Gott damit die Ehre. Du hattest das eben schon genannt aus Psalm 103. Dieses, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen, alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Und dann wird es aufgezählt. Aber nicht vergessen. Tja, mit dem Vergessen, das ist so eine Schwierigkeit. Wie schnell bin ich bei der nächsten Bitte? Ihr könnt mal eure Gebete drüber überprüfen. Wie lange wird für etwas gebetet? Und wie schnell bin ich dann hinterher, danke und das nächste Bitte. Die Liste ist lang. Also, es gibt eine Menge. Ich glaube, dass wir neu lernen müssen, Gott unsere Dankbarkeit gegenüber in Worte zu fassen, auszudrücken. Probiert es aus. Ein Dank- oder Loblied verbessert die Stimmung. Und wenn es zum Ohrwurm wird, umso besser. Ein Ohrwurm. Wird auch toll, so rauszugehen. Das ist mein Ohrwurm für den Tag. Ja, und dann, wenn du krank bist, wir landen auch an der Stelle, dann gehst du zum Arzt oder kurierst dich selber. Jakobus nennt etwas anderes. Er sagt, oder schreibt, dann rufe die Ältesten. Mit Recht wird in der Weisheitsliteratur schon darauf hingewiesen, dass der Gang zum Arzt kein Zeichen von fehlendem Vertrauen oder mangelndem oder kleinem Vertrauen Gott gegenüber ist, sondern normal ist und wir die von Gott gegebenen Möglichkeiten der Medizin, der Ärzte und nutzen dürfen. Ein erster biblischer Beleg aus den Apokryphen, ich gebe es ja zu, aber ich habe auch schon Hochzeitspredigt gehalten über die Apokryphen, also es ist Weisheitsliteratur. Ehre den Arzt mit Gebühren der Verehrung. Wie sieht's aus, Stefan? Ich frage jetzt einfach mal so, erlebst du das? Also Krankheit ist für Jakobus eine Gelegenheit, besonders nach Gott zu fragen. Manchmal brauchen wir, ich habe es auch schon erlebt, wenn du so aus allem rausgeschmissen wirst geradezu und du kannst gar nicht anders. Du wirst stillgelegt von Gott. Dann hat das manchmal auch einfach den Effekt, dass Gott sagt, ja und jetzt hast du mal Zeit für mich. Du bist nicht nur der Hamster im Rad, der rotiert, sondern jetzt hörst du mich vielleicht mal. Also auch das mag damit hineinspielen. Und wir bekommen eine geistliche Sicht für das ganze Leben, einschließlich Krankheit, ganz neu. So wird Krankheit, wie schwer sie auch sein mag, zu einem Weg, Gott zu nahen und Gott zu begegnen. Zeiten der Krankheit wurden oft als Zeiten der Gottesferne. Gott ist so ganz, ganz, ganz weit weg von mir erlebt. Der Isolation, aber Krankheit trennt Menschen nicht von Gott. Mir fiel so ein Kindergebet ein, ich kann das nicht wörtlich wiedergeben, wo dann auch ein Kind betet, komm nicht so nah ans Bett, könntest dich ja anstecken, lieber Gott. Ja, zeigt aber etwas, na, ich bin krank und so. Krankheit als ein Zeit, Gott zu begegnen. Kranke Menschen gehören nicht nur ins Wartezimmer eines Arztes, sondern auch mitten in die Gemeinde. Wir werden im Anschluss an die Predigt Zeit zum Beten haben, um genau das zu tun. Ihr könnt ja näher gucken, drei von vier haben wir, wo an welcher Stelle euch Gott jemand aufs Herz legt und dann beten wir dafür. Sabine wird dann noch etwas dazu sagen, aber ich flechte das einfach hier mit ein. Kranke Menschen gehören mitten in die Gemeinde und das sage ich jetzt gerade mitten von Corona, ne? Zu sagen, so Leute, die Coronas alle in die erste Reihe oder so in die letzte Reihe oder wie auch immer. Nein, mitten in die Gemeinde meint ja nicht unbedingt direkter Kontakt, aber wir dürfen sie nicht vergessen, weil das ist genau das, was passieren kann. Ich sehe dich nicht, also bist du out of my mind, bist du raus aus meinem Gedächtnis, aus meinem Gesichtsfeld und vielleicht auch raus aus meinem Beten. Wie sieht es an der Stelle aus? Also, wir brauchen den Kontakt, das Gespräch, das Kümmern, das Gebet. Und wenn Jakobus hier von Krankheit redet oder von Kranken redet, dann meint er nicht kräftig, das heißt schwach, kraftlos, unvermögend. Also Schwäche unterschiedlicher Art, körperlich, seelisch, wirtschaftlich, geistig und geistlich. Das ist weiter als die WHO gefasst. Ein Kranker ist ein Ermüdeter, ein Matter, der nicht aufkommen kann. Und deshalb hat er die Möglichkeit, die Ältesten zu sich rufen zu lassen, und zwar seine Gemeinde. Das ist eben halt nicht, ich suche mir irgendjemanden, der mir genehm ist. Ich gehe in die Nachbargemeinde. Thema Seelsorge ist das ja manchmal so, dass man sagt, naja, die Leute in meiner Gemeinde, die kennen mich alle gut. Ich suche mir einen Seelsorger, Seelsorgerin, die kennen mich nicht. Da kann ich mein Herz ausschütten, das mag mir helfen. Aber hier an der Stelle ist das in meiner Gemeinde. Und die Initiative geht nicht von den Ältesten aus. Also nicht, dass ihr jetzt meint, ihr müsst uns Älteste, so, du müsstest doch mal kommen oder ihr müsstet doch mal kommen. Ihr wisst doch, ich bin krank. Die Ältesten müssen vor der Tür stehen mit Öl in der Hand, der Bibel und wir wollen jetzt über dir beten, wir wollen nicht sagen, nein, die Initiative geht vom Kranken aus. Das heißt, und deshalb an der Stelle die Ermutigung, nutzt das. Und wir sind bereit. Wir haben das manches Mal nach dem Gottesdienst gemacht. So bei mir im Büro, im kleinen Kreis, dann zusammen genau das zu tun. Die Ältesten sollen über ihn beten. Die Handauflegung als ein äußeres Zeichen dafür, dass der ganze Mensch mit seinem Körper, Seele, Geist vor Gott gebracht wird. Und durch diese Salbung in der katholischen Kirche im Übrigen, das eines der Sakramente, wird es begleitet. Handauflegung und Salbung mit Öl unterstützen es. Es macht es sinnmäßig erfahrbar. Ein Mensch wird durch die Salbung mit Öl erneut in den Dienst Gottes gestellt und Gott übereignet. So wurden Salbungen bei den Königen zum Beispiel praktiziert. Salbung. Bei dieser Handlung geht es nicht darum, dass die Ältesten irgendwie besonders toll sind. Überhaupt nicht. Das ist qua Amt an der Stelle. Es ist auch nicht zuallererst zu sagen, wenn du genügend glaubst, dann. Auch das steht nicht im Vordergrund, sondern Jesus steht im Mittelpunkt. Jesus, wir sehen auf dich. Er ist derjenige. Und was dürfen wir erwarten von einem solchen Krankengebet, einer solchen Krankensalbung? Zum einen ist hier nicht die Rede zuallererst von Heilung, das hätten wir immer gerne. Ich habe über diesen ganzen Jakobusbrief Examen gemacht, deswegen lag er mir so sehr am Herzen, auch wenn Martin Luther den ganzen Brief für so eine Strohherne-Epistel gehalten hat. Er sagt, da ist nichts drin, was Christum treibet, deswegen hat er das, nur so als Randbemerkung, ganz weit nach hinten in der Bibel verschoben. Guckt mal in der Guten Nachricht, da steht es weiter vorne. Es ist spannend, im biblischen Unterricht selber hast du eine andere Reihenfolge gelernt. Also das nur mal so, auch ein bisschen Wissensvermittlung, das überlassen wir nicht den Quiz-Sendungen, das machen wir mit. Also, es ist die Rede von Rettung. Es ist weitergehend. Retten meint eben halt mehr als nur ein bloßes Gesundwerden. Und das erleben wir bei Jesus. Der hat Leute geheilt, aber das Entscheidende war für ihn die Rettung. Das war der Fingerzeig auf diese Rettung. Krankheit ist in der Bibel mehr als nur ein physischer Defekt. Krankheit ist Zeichen der Todesverfallenheit unserer Welt. Krankheit kann, muss aber nicht auch Folge der Sünde sein. Auch das. Manchmal auch nur eines ungesunden Lebensstils. Wer gegen, habe ich das? Ah, da steht da mit drin. Wer gegen seinen Schöpfer sündigt, gerät dem Arzt in die Finger. Steht in der Weisheitsliteratur. Solche Ärzte kenne ich nicht. Als ich es wollte verschweigen, da verschmachteten meine Gebeine. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich dir nicht. Also da merkt man, da ist auch ein Zusammenhang, auf den komme ich gleich noch zu sprechen. Rettung umfasst Vergebung der Sünde, Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott, ebenso wie den Anteil an Gottes Reich. Und dann ist die Rede davon, er wird aufgerichtet werden. Das heißt, Gott kann den Kranken ermutigen und stärken, seine Krankheit zu ertragen. Er kann auch einen Heilungsprozess in Bewegung setzen. Er kann spontan heilen. All das ist möglich. Nur wir sind nicht diejenigen, die sagen, ich hätte gerne, und dann machen wir ein Kreuz an der Stelle. Gott ist souverän. Wir können ihn bitten. Und was Gott tut, ich habe es oft erlebt, dass Gott reagiert hat auf Beten nach Jakobus 5, aber auch so durch Fasten und Beten, dass Gott gnädig ist und barmherzig ist. Und mir ist es immer wichtig gewesen, wenn ich mit den Ältesten einer Gemeinde nach Jakobus 5 gesalbt habe und kranken Hände aufgelegt habe für sie, diese Frage danach, bist du bereit, das, was jetzt passiert, von Gott her als seine Antwort für dich anzunehmen? Das heißt wirklich, bist du offen dafür? Und nicht nur, du hast deine Vorstellung, wir haben unsere Vorstellung und wir dürfen im Glauben beten, und dann sind wir enttäuscht. Ich habe Heilungsveranstaltungen erlebt oder eine in Besonderheit in der Grugerhalle und die hat mir das Herz schwer gemacht, wo ich einen Vater vor Augen habe, der sein Kind aus dem Krankenhaus geholt hatte, das noch medizinisch irgendwo dran angeschlossen war und in der Erwartung, der Mann da vorne, der sorgt für Heilung. Und das Kind ist wieder so rausgebracht worden. Und dann bricht manchmal eine Welt zusammen. Nein, vertraust du Gott dein Leben an? Nimmst du das an, was Gott jetzt tun wird? Das ist unsere Position. Wir haben leere Hände und Gott hat alle Macht in Händen. Vertrauen wir ihm? Und jetzt, das klang ja eben schon an, lassen wir jetzt einfach so stehen, ist okay. Wenn du schuldig geworden bist, auch das hat was mit Gesundheit zu tun, weil das war bei der WHO für mich auch nicht unbedingt automatisch mit drin, so klein gemünzt. Also, wenn du schuldig geworden bist, dann sage Entschuldigung und die Sache ist ausgeräumt. So handhaben wir das untereinander ganz oft. Ich komme dir zu nahe, Entschuldigung, Bernd, du brauchst gar nichts sagen. Ich habe mich selber entschuldigt. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Münchhausen-Prinzip. Ich ziehe mich selber raus. Es muss immer eine Bitte um Entschuldigung bleiben. Aber, ne? Also nehmen wir die Sache mit der Schuld und dem Schuldigwerden überhaupt noch ernst? Ist das nicht zur Bagatelle geworden, zur Volkskrankheit? Das interessiert keinen mehr. Ich möchte es bewusst in diesem Zusammenhang mit der Gesundheit stellen. In dem Zusammenhang mit unserer, mit deiner und meiner Beziehung zu Gott. Das hat etwas mit Gesundheit zu tun. Jakobus sieht diesen Zusammenhang, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hoppla, damit ihr geheilt werdet. Sündenvergebung vollzieht sich nicht allgemein und unverbindlich, also nicht per Gießkannenprinzip, was wir so gerne praktizieren, sondern es ist dann ein Bekenntnis, ein Zugeben, ein Aussprechen meiner Schuld gebunden. Ich bin schuldig geworden. Wir suchen überall nach Schuldigen, nur meistens ist das so. Und nicht da ist der Schuldige. Wir tun uns schwer, das vor anderen zu tun. Wir tun uns auch schwer mit diesem Begriff der Beichte. Wir haben bei uns, eigentlich fällt er komplett raus, aber wir haben eigentlich ein viel besseres Wort dafür. Das Wort der Seelsorge, aus Sorge um die Seele. Da gehört es für mich mit hinein. Sorge um meine, deine seelische Gesundheit. Im 1. Johannesbrief heißt es, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm, also Gott, unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen oder von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das heißt, wir bringen uns um Entscheidendes, wenn wir sagen, das brauche ich nicht. An der Stelle muss ich das nicht haben. Und in der Bibel gibt es eine Person, die mir da besonders vor Augen ist. Und zwar, das ist König David, der so irgendwo aus allem rausragt und der trotzdem, ich will nicht sagen, eine rabenschwarze Seele gehabt hat, aber der hat allerhand auf dem Kerbholz gehabt, der liebe Mann. Und in zwei Psalmen hat das besonders ausgedrückt, Psalm 51 und Psalm 32. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und lösche meine Vergehen aus. Du bist ja voller Barmherzigkeit, wasche meine Sünde ganz von mir ab, reinige mich von meiner Schuld. Ja, ich erkenne mein Vergehen, meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. Gegen dich, ja besonders gegen dich habe ich gesündigt, ich habe getan, was böse vor dir ist. Wann habe ich das letzte Mal mit ähnlichen Worten gebetet? Oder aus dem Psalm 32, freuen dürfen sich alle, denen Gott die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Zusammenhang, da haben wir es. Gesundheit, Krankheit. Es ist entlastend und befreiend, wenn mir jemand zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist für mich Seelsorge. Von außen, wenn mir das jemand zusprechen kann. Ich kann vieles mit Gott alleine abmachen, ja. Aber dieses vom Bruder, von der Schwester, der Christus im Bruder ist größer als der Christus in dir, in der Stelle. Es gibt ein äthiopisches Sprichwort: Den Dschungel deines Lebens kannst du nicht selber roden, den Acker deines Herzens kannst du nicht selber pflügen, das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Und an der Stelle bin ich ganz dabei. Und ich muss noch zum Max Frisch, aber ich lande so langsam. Der Schweizer Dichter Max Frisch hat einmal sehr kritisch und gleichzeitig treffend etwas bemerkt. Die Sprechzimmer der Psychotherapeuten wären sicher leerer, wenn es bei uns eine gesunde, menschenfreundliche Beichtpraxis gäbe und Gemeinden, in denen Menschen es sich leisten können, auch Wundes und Dunkles preiszugeben. Selbsthilfegruppen wie die anonymen Alkoholiker haben von diesem Geheimnis mehr begriffen als die meisten christlichen Kreise. Von ihnen könnten wir unendlich viel lernen. Wow! Da höre ich hin. Zum Schluss, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Was heißt das? Der Gerechte, das ist der, der in Übereinstimmung mit Gottes Willen leben möchte und deshalb auch sein Gebet nach dem Willen Gottes ausrichtet. Das Gebet eines Gerechten unterscheidet sich daher von den Versuchen, so die eigenen Wünsche, so 6 aus 49, so ich möchte das und das und das. Bei Gott gibt es auch keine Quengelgasse, so am Ende des Gebetes, so kurz vor Ausgang, zu sagen, das hätte ich gerne. Also meine eigenen Wünsche alle, nein. Und genau das wird Elia hier als Beispiel genannt. Mein Fazit für unsere Gesundheit ist, egal wie es dir geht, bleib in Kontakt mit Gott Und ich habe euch etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr so ein Rezept von mir nachher kriegen. Und von Dr. Med. Theol Jakobus, Arzt für Allgemeinmedizin. Also, wenn du leidest, dann bete. Wenn es dir gut geht, dann singe Gott Loblieder. Wenn du krank bist, dann rufe die Ältesten. Wenn du schuldig geworden bist, dann bekenne deine Schuld. Nee, das kannst du selber. Wenn du sagst, ich brauche 4 Kreuze, dann sind das 4 Kreuze. Dann würde ich sagen, au, Handlungsbedarf. Also, dürft ihr mitnehmen. Und ich mache an der Stelle ein fröhliches Amen, ein nachdenkliches Amen. Und Sabine, du leitest uns jetzt noch einmal mit einem Gebetsanliegen über, denn das wollen wir praktizieren, beten, uns an Gott wenden.